Willkommen zu den Berichten aus Panoptopia, dem Podcast zur Überwachung, Kontrolle und Gesellschaft. Herzlich willkommen zur mittlerweile 9. Ausgabe der Berichte aus Panoptopia. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema des Darknet, vor allen Dingen mit der Bedeutung des Darknets für den Journalismus. Ihr hört heute ein Interview mit Daniel Moosbrugger, der bereits am Anfang des Jahres, im Januar, den Publikationspreis für Nachwuchswissenschaftlerin des Surveillance Studies Forschungsnetzwerkes erhalten hat. Er bekam das für seinen Artikel "Überwachte Welt, wird das Darknet zum Mainstream digitaler Kommunikation", welcher mittlerweile auch in Buchform erschienen ist, damals vor allen Dingen auf der Webseite regierungsforschung.de erschienen, bereits 2018, den hat er eingereicht und mit diesem Artikel hat er gewonnen. Daniel Moosbrugger hat für Reporter ohne Grenzen gearbeitet und promoviert gerade an der Universität Hamburg bei Volker Lilienthal und auch bei mir, wo er sozusagen diese Arbeit weiterführt. Volker Lilienthal hat auch die Laudatio an dem Abend für Daniel Moosbrugger gehalten. Die werdet ihr im Anschluss an meinen kleinen Vorbericht hier hören und danach das Interview mit Daniel Moosbrugger und seiner Dissertation, die sich genau um das Thema Journalismus und Überwachung drehen wird, worum auch der Artikel zum Darknet ging. Und ich denke, das Thema ist wichtig genug, gerade hier für unseren Blog und für die Berichte aus Panoptopia, dass dieses Interview eigentlich recht zeitgemäß ist. Das Internet oder das Darknet speziell ist ja immer so ein sehr hippes Thema, aber ich finde es auch oft nicht gut behandelt. Hat viel mit Drogen, mit Kriminalität zu tun. Die Politik will das am liebsten abschaffen und so benutzt das so ein bisschen als Angstgebilde, um irgendwie das Internet zu verteufeln, aber mit klarem Verstand und mit nüchterner Betrachtung hat das ja durchaus was für sich. Und das Thema Anonymität im Netz speziell ist ein sehr wichtiges Thema, auch wenn es da immer zwei Seiten dazu gibt. Aber das werden wir mal beleuchten und ich freue mich heute auf dieses Interview, was schon eine Weile zurückliegt, hier nochmal euch zu Gehör bringen zu können. In den nächsten Wochen, es wird noch ein Interview mit Timo Grossenbacher geben. Der hat auch den Preis bekriegt, nämlich den Journalistenpreis im Januar diesen Jahres. Ist in diesem Jahr auch in der Jury dabei. Darüber hören wir nächste Woche was dazu. Dann nochmal zum Thema Predictive Policing. Und für die nächsten Wochen habe ich, da gibt es noch was zur Anonymität, da gibt es noch ein Gespräch. Außerdem beginne ich so eine kleine Reihe zu künstlicher Intelligenz. Und seid gespannt, hört wieder rein. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Laudatio von Volker Lilienthal und dann mit dem Interview des Preisträgers und mir mit Daniel Moosbrugger. Viel Spaß.
Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, lieber Daniel. Erlauben Sie zunächst, dass ich Ihnen unseren Preisträger kurz vorstelle. Er stammt aus Gütersloh, einem besonderen Landstrich, der später in meiner ganz kleinen Ansprache noch eine kleine Rolle spielt. Er ist 28 Jahre alt, hat Journalistik zunächst in Dortmund mit einem BA-Abschluss studiert und dann seinen Master in Digital Journalism hier an der Hamburg Media School gemacht. Schon seine Bachelorarbeit sorgte für Furore. Er machte nämlich da Folgendes: eine Doppelauswertung seines Volontärpraktikums, das ist vorgeschrieben in diesem Journalistikstudium, das absolvierte er in der Frankfurter Börsen-Online-Redaktion der ARD und dort startete er eine investigative Recherche. Und weil damals gerade das Gesetz über Vorratsdatenspeicherung erlassen worden war, welche potenziell auch Journalisten in ihrer Arbeit betreffen kann, nahm sich der Daniel vor, während er real recherchierte, gleichzeitig in einer Art von Multitasking alle Datenspuren zu protokollieren, die er dabei verursachte. Und diese Datenspuren, es waren am Ende in 40 Tagen dieser Recherche 40 Millionen roundabout, diese Datenspuren wurden dann in seiner Bachelorarbeit ausgewertet und problematisiert. Das Ergebnis dieser Untersuchung war nämlich, wenn diese Metadaten, die bei der Recherche entstanden, also die Verbindungsdaten bei ganz simplen Telefongesprächen zum Beispiel, von einem Dritten, sprich Strafverfolgungsbehörden zum Beispiel, ausgewertet worden wären, wäre sein damaliger Informant zu enttarnen gewesen. Und an diesem sehr schlagenden Beispiel problematisierte er eben die Vorratsdatenspeicherung. Und demnächst wird er zusammen mit dem Dortmunder Medienrechtler Tobias Gostomczyk eine von der Otto Brenner Stiftung in Auftrag gegebene Studie veröffentlichen. Da geht es um die abschreckenden Effekte der berühmten anwaltlichen Informationsschreiben, die viele Redaktionen in dem Falle bekommen, dass betroffene Objekte von Berichterstattung, von kritischer Berichterstattung, Wind davon bekommen haben. Da wollen doch Journalisten etwas über uns berichten, das gefällt uns nicht. Jetzt schicken wir mal einen Anwalt los, der dieses Warnschreiben in die Redaktion schickt. Die Effekte davon, also Abschreckungseffekte, werden in dieser Studie erstmal systematisch untersucht. Ich nenne das persönlich die Juristifizierung der freien Berichterstattung und bin sehr gespannt auf diese Studie, die demnächst kommt. Heute arbeitet Daniel als Referent für Sicherheit bei der Informationsfreiheit für Reporter ohne Grenzen in Berlin. Daneben ist er ein vielgefragter Trainer für Journalisten in Fragen der digitalen Sicherheit bei der Recherche, der Sicherheit in der digitalen Recherche, wobei es vor allem darum geht, Informanten zu schützen. Und von seiner großen Kompetenz in diesem Bereich und von seinem didaktischen Geschick habe ich mich selbst im Sommer überzeugen dürfen und können, als ich nämlich einen seiner Kurse in Würzburg besucht habe. Also ich weiß, wovon ich rede. Als Journalist und Wissenschaftler ist Daniel ein Vertreter des eingreifenden Denkens. Er will Praxis verstehen, um Praxis besser zu machen. Der politische Impetus seiner Arbeit gilt den unteilbaren Freiheitsrechten eines jeden Menschen. Daniel sucht nach Wegen, die Bedrohung unter anderem durch Surveillance, wenn nicht aufzuheben, so doch zumindest einzuhegen, vielleicht zu minimieren. Das Normative in seinem Denken ist aber nichts, was er den Gegenständen oktroyieren würde, sondern das in größter Nüchternheit und Gelassenheit, Eigenschaften, die vielleicht seiner ostwestfälischen Herkunft zu verdanken sind, herleitet. Das Darknet, welches im Mittelpunkt seiner hier heute preisgekrönten Arbeit veröffentlicht auf regierungsforschung.de steht, hat Daniel auch als Journalist übrigens ausgeleuchtet, nämlich als Co-Autor der NDR-Fernsehdokumentation Reise in die digitale Unterwelt, die 2017 erst ausgestrahlt wurde und ihm und seiner Co-Autorin unter anderem eine Nominierung für den Deutschen Fernsehpreis eingetragen hat. Wie überhaupt euer Preis, lieber Nils, heute nicht der erste und einzige ist, den der Daniel einheimsen konnte. Hier nun im aktuellen Wettbewerbsbeitrag eine wissenschaftliche Auseinandersetzung, auch das nicht die erste mit diesen Themen. Unter dem Titel Überwachbare Welt bringt Daniel Moosbrugger uns als Lesern zunächst einmal die Funktionsweise des Darknets näher. Und er findet in ihm, in diesem Darknet, adaptierbare Spuren für eine verbesserte Internetnutzung, die die Wertgüter, Datenschutz und Anonymität zu stärken vermag. Daniel sagt nicht, alle Journalisten, Menschenrechtler und andere Aktivisten müssten nun ins Darknet ausweichen als Raum der Freiheit. Er zeigt vielmehr eine wünschenswerte Entwicklung auf, wie technische Funktionsprinzipien eben dieses Darknets künftig zu selbstverständlichen Bausteinen oder Features ganz alltäglicher Anwendungsprogramme werden könnten. Die Vorstellung, die er da entwickelt, reicht von Messenger-Diensten über Chat-Tools bis hin zu E-Mail-Clients. Also dass in diese Anwendungen die Schutzmechanismen, die heute nur im Darknet über spezielle Browser erreichbar sind, gegeben sind, dass die dort eingebaut werden, ganz einfach gesagt. Noch ist das eine technische und auch politische Utopie, gleichermaßen. Bis das Wirklichkeit wird, ist noch viel Codierarbeit von Entwicklern nötig und politische Forderungen sind nötig. Daniel hat die Journalisten als wichtige Einflussgröße ausgemacht, als eine Gruppe von Stakeholdern unter anderem, die derartige Entwicklung aus Eigeninteresse vorantreiben könnten. Aber es geht hier nicht nur um das Eigeninteresse einer bestimmten Profession. Es geht darum, Ansprüche im politischen Raum zu artikulieren, das Recht auf Anonymität zu reklamieren, damit die da auf dieser sicheren Basis mögliche journalistische Arbeit der gesamten freien Gesellschaft, die an Aufklärung interessiert ist, zugutekommt. Es wird hier also Redefreiheit, es wird Informantenschutz verteidigt zum Nutzen einer demokratischen, liberalen und gerechten Öffentlichkeit. Erlauben Sie mir ein persönliches Wort zum Schluss. Ich bin hier nur der Laudator. Ich saß weder in der Jury, noch habe ich überhaupt den Preisträger vorgeschlagen. Dass aber nun ausgerechnet Daniel Moosbrugger den Preis als Nachwuchswissenschaftler bekommt, war für mich eine große Überraschung, wusste vorher überhaupt nichts davon. Und es ist recht eine kolossale Freude, weil der Daniel Moosbrugger plant, bei mir hier in Journalistik und Kommunikationswissenschaft zu promovieren. Die Anmeldung des Projekts soll alsbald erfolgen. Ich denke, mit der heutigen Auszeichnung wird noch einmal unterstrichen, dass die Universität Hamburg sich glücklich schätzen kann, diesen überaus begabten Nachwuchswissenschaftler, politischen Kopf und kritischen Geist für sich gewonnen zu haben. Herzlichen Glückwunsch, lieber Daniel.
Ja, aber ist ja so an der Schnittstelle eigentlich, ne? Also deine, du hast ja wissenschaftlich was gemacht in der Journalistik oder in der Kommunikationswissenschaft, was du als Journalist ja auch betreibst. Also wo ist, also für diesen Aufsatz, den du eingereicht hast zum Darknet, wo sind da die praktischen Relevanzen und was ist es, was dich da getrieben hat?
Also das Thema habe ich quasi aus der Praxis geholt. Also ich habe nicht jetzt irgendwie wissenschaftliche Texte gelesen und dachte mir, oh, da kann ich doch das Darknet drauf anwenden und bist du drauf?
Ja, ja.
Okay. Also das Thema habe ich mir quasi in der Praxis gesucht und nicht in der Theorie der Wissenschaft. Tatsächlich in meiner praktischen Arbeit bin ja leider aus Zeitgründen gar nicht mehr so viel journalistisch tätig, aber schon doch noch ein bisschen, vor allen Dingen aber eben sehr viel Kontakt zur journalistischen Praxis, eben durch meinen Job bei der NGO, bei Reporter ohne Grenzen, wo wir eben uns für Journalisten einsetzen, da eben mit ganz vielen sprechen, durch meine Tätigkeit als Security-Trainer, so digitale Sicherheit und so weiter. Und da kommen halt solche Fragen wie Darknet, Anonymisierung und so weiter immer wieder. Und da habe ich mich dann zunehmend gefragt, was das Darknet eigentlich, also ob das alles ist, so von dem, was wir heute so kennen, weil ich kam zu dem Thema durch eine Doku für die ARD, die ich gemacht habe, gemeinsam mit der Kollegin Annette Dittert. Da lief die Recherche im Jahr 2016, veröffentlicht wurde der 2017, und habe dann immer weiter mich mit dem Darknet beschäftigt und habe halt so gesehen, dass halt ja so ein paar Mythen natürlich auch um dieses sagenumwobene Darknet, das Netz der Finsternis und wie es auch immer heißt, dass die bestehen, und wollte damit eigentlich so ein bisschen aufräumen Und gleichzeitig arbeite ich ja jetzt noch nicht so lange, aber arbeite jetzt eben an einer Promotion oder bereite die vor und beschäftige mich damit eben ja relativ intensiv jetzt auch mit den Surveillance Studies, die mir dann nochmal eben diese Gedanken, die ich schon in der Praxis hatte, aber vielleicht auch noch gar nicht so richtig klar formulieren und strukturieren konnte, das hat mir da sehr geholfen. Und dann habe ich quasi versucht, ein Problem, was ich in der Praxis identifiziert habe, mit Hilfe von soziologischer Theorie letztlich, mit soziologischen Erkläransätzen, ja, ein bisschen greifbar zu machen. Ja.
Dafür, dass du mit Mythen von Düsternis aufräumen würdest, war die Ästhetik des Films aber auch düster, oder? Ich habe den nämlich bei der letzten Einreichung ja gesehen oder vor 2 Jahren mir angeguckt und da war auch so ein bisschen schwarze Köpfe, The Dark.
Also natürlich muss man am Ende war das war eine Dokumentation, das war ein journalistisches Produkt und dennoch lief es im ARD-Hauptprogramm am damals, glaube ich, Montagabend. So, also natürlich muss man auch journalistisch mit diesem Image spielen, mit diesem Mythos spielen. Und es ist ja auch so, dass dort sozusagen zwielichtige Gestalten sich rumtreiben. Ich meine, wir hatten im Film einen Drogendealer vor der Kamera. Wir hatten einen Geheimdienstagenten, der gesagt hat, wie er das Darknet versucht zu knacken. Wir hatten einen Hacker, der den ganzen Tag nur schwarz trägt, der sich dort bewegt und der versucht, Trojaner zu finden. Also es ist nicht völlig, es ist nicht so, dass das gar nicht stimmt. Es wird halt medial häufig überzeichnet. Und klar, also auf jeden Fall haben wir dieses Klischee auch bedient. Und das will ich gar nicht sagen. Ich glaube aber nicht, das kann ich, glaube ich, schon sagen, wenn man sich andere Filme über das Darknet anguckt, haben wir das, glaube ich, nicht so sehr bedient wie andere. Also das würde ich wirklich von uns behaupten, gerade auch, weil es nämlich die Idee war des Films, eben keine Bildschirme abzufilmen irgendwie und zu zeigen, was denn das ist, sondern wir wollten halt die Leute im Darknet finden, aber sie rausholen in die Realität. Und also den Drogendealer haben wir auf einem Feld interviewt unter einem Strommasten. Und stimmt. Den Hacker haben wir an einem öffentlichen Flughafen gefilmt und so weiter. Das Einzige, wo wir quasi diese Klischees bedient haben, war letztlich der syrische Geheimdienstagent und der chinesische Dissident, weil das da einfach aber auch so sein musste, dass diese Menschen anonymisiert werden mussten. Und wenn du Leute filmisch anonymisierst, bist du halt sehr schnell bei, okay, dann nutzen wir seinen Schatten oder dann zieht er sich einen Kapuzenpulli auf, damit man ihn nicht erkennt. So. Und klar, dann war das sozusagen natürlich auch dankbar, mit diesen Bildern zu spielen, die auch dann irgendwie alle erwarten, wenn Darknet draufsteht.
Du hast gerade anonymisiert erwähnt. Und als wir reingekommen sind, an meiner Tür prangte ein großes Plakat zu einer Konferenz, die Anonymität hieß, oder A gleich Anonymität. Und du machst Sicherheitstrainings für Journalisten. Geht es in den Sicherheitstrainings auch darum, wie Journalisten anonym sein können oder wie ihre Quellen anonym bleiben können? Da gab es ja im letzten Jahr, ich weiß nicht, um welche Paper, gibt es nicht um die Panama, doch, glaube sogar um die Panama Papers, von einigen Journalisten Vorwürfe, dass bestimmte Interviews gemacht worden sind an andere Journalisten Vorwürfe und gesagt haben, naja, so kann man aber eure Quellen zurückverfolgen. Ihr gefährdet sozusagen Informanten. Ist das, worum du dich kümmerst?
Du spielst vermutlich auf die Cum-Ex-Recherche an, auf das Filminterview, genau, wo der Vorwurf, dass die Stimme nicht so verzerrt war, dass man das nicht hätte zurückdrehen können, sozusagen.
So, ich habe das nur so am Rande verfolgt, also keine Insights.
Genau.
Das war so, wo ich dachte, ah, guck mal, da passiert
genau.
Was.
Ich habe das die Audiospur nie mehr angesehen, deswegen kann ich dazu nichts sagen, aber klar, also Anonymisierung ist eine der Kernaufgaben von Sicherheitstrainings für Journalistinnen und Journalisten, die ich mache. Wobei das Wichtigste immer ist, tatsächlich Basics zu erklären, dass Verschlüsselung eben nicht Anonymisierung ist. So, Verschlüsselung irgendwie versteckt dich vielleicht irgendwie, aber du bist jetzt nicht anonym. Also du bist halt weiterhin sichtbar, aber man weiß nicht mehr, was du da kommunizierst. Und Anonymität ist halt was anderes. Und das Wichtigste, also die erste oder zweite Slide in meinem Sicherheitstraining ist halt zu sagen, dass es Anonymität im Netz nicht gibt und niemals geben kann so richtig. Weil das Internet auf Daten basiert. Und Daten sind am Ende immer rückführbar auf Personen. Wir können nur Techniken entwickeln, um uns so weit, wie es geht, zu verschleiern. Und das ist schon eine der großen Fragen, also für mich die viel spannendere Frage in den Sicherheitstrainings ist die Anonymisierung und nicht die Verschlüsselung. Denn Verschlüsselung ist heute eigentlich kein Problem mehr. Also
wir, das könnte ich machen, das können wir zu Hause tun.
Ja,
das
ist. Genau. Und auch so rein technisch gesehen, die Verschlüsselungsprotokolle, die es heute gibt, die sind im Prinzip unknackbar. Wenn Sicherheitslücken auftreten, dann gar nicht mehr so. Also keiner schafft es jetzt mehr, diesen Verschlüsselungscode zu entschlüsseln, sondern irgendwie der Softwareentwickler hat irgendwie einen Fehler gemacht in der Implementierung des Verschlüsselungsprotokolls. Also es wird dann halt irgendwie gar nicht so die Verschlüsselung selber angegriffen, sondern keine Ahnung. Die Chat-App hat irgendwo anders eine Schwachstelle, über die man dann quasi die Verschlüsselung umgehen kann.
Nicht das Schloss ist unsicher, sondern die Tür hängt nicht richtig.
Genau. Und man kann die Tür raushängen, genau. Und muss das Schloss erst gar nicht mehr knacken oder rausbrechen oder so. Aber halt so von der technischen Perspektive ist Verschlüsselung halt mit ein Massenprodukt geworden, weil es auch ein Industrieinteresse ist. Ja, dort stecken Treiber dahinter. Also die Industrie muss halt auch ihre Sachen absichern. Und bei Anonymisierung ist das anders. Wir haben, klar, es heißt dann immer, wieso, es gibt doch den Tor-Browser. Den gibt es auch und den kann man auch für viele Zwecke nutzen. Und dennoch gibt es dort schon noch viele, viele weitere Probleme. Also das skizziere ich ja auch in diesem einen Beitrag, dass halt das Darknet sozusagen als Bastion der Anonymität im Netz, ja, als das absolut Extreme der Anonymität, dass das technisch gesehen sicherlich nah an das herankommt, was wir als anonym bezeichnen. Aber es ist halt so aufgeladen von Technik und von Wissensvoraussetzungen, die man mitbringen muss, dass es sich in der Masse überhaupt nicht durchsetzt. Auch nicht in der Masse der Journalisten, die darauf angewiesen wären. Also es ist einfach, das kann ich mittlerweile sagen, weil ich jetzt mittlerweile die Erfahrung habe, es ist ein Mythos zu glauben, dass die Journalisten aus Syrien, Irak, Ägypten und so weiter, dass die jetzt, also dort, wo man immer so sagt, so, das sind diejenigen, die das brauchen, hängen irgendwie nur noch im Darknet ab, weil der Staat so böse ist. Nee, die hängen auch auf Facebook und auf Twitter ab und manche von denen wissen nicht mal, was ein VPN ist und so weiter. Weil einfach es noch nicht so ist, dass diese Darknet-Technologie massenkompatibel ist. Die Usability reicht noch nicht aus. Und ich glaube aber, dahin müssen wir kommen. Also es reicht nicht zu warten, dass die Masse zu der Technologie kommt, sondern die Technologie muss so einfach sein, dass die Menschen es nicht mehr merken, dass sie eigentlich Anonymisierung nutzen. Das ist im Prinzip genau das, was mit der Verschlüsselung schon passiert ist. Also bei der Nutzung von WhatsApp hat sich für die Leute nichts verändert. Aber von einem auf den anderen Tag hat WhatsApp eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eingeführt und über 1 Milliarde Menschen war auf einmal abgetaucht vom Radar, ohne es zu merken. Und ich glaube, jetzt, wo das geschafft ist sozusagen, ist für die gesamte Community, also nicht nur die Entwickler, auch wir Journalisten, die da auch irgendwie drauf angewiesen sind, jetzt müssen wir quasi den nächsten Schritt gehen und sagen, jetzt versuchen wir was Ähnliches im Bereich Anonymisierung. Und das ist aber deutlich schwieriger, weil daran haben halt die großen Player kein Interesse. Also Google und Facebook haben kein Interesse, dass wir anonym sind im Netz, denn ihre Geschäftsmodelle basieren darauf, dass wir eben personalisierbar sind. Staaten haben da auch kein Interesse dran, denn die müssen auch kontrollieren. Die haben auch einen Kontrollanspruch auf das Internet.
Es ist aber so wichtig, wer wir sind oder was wir tun. Oder die Kombination. Aber Anonymität ist ja ein relationales Ding. Du bist ja nicht jedem anonym. Also ne, syrische Journalisten wollen anonym ihrem Staat gegenüber sein, weil der sie verfolgt, die Informationen, die sie rausgeben, das nicht möchte und so weiter. Aber die wollen natürlich nicht anonym sein der deutschen Presse oder der Öffentlichkeit, den sie was machen. Sie wollen nur irgendwie eine Art Schutz haben vor denjenigen und in der Ruhe arbeiten können. Aber wie ist das bei Google und Facebook? Sind die, ich hatte immer so eher den Eindruck, die sind am Kollektiv interessiert. Also nicht an dir, an mir. Denen ist ja scheißegal, was wir beide so persönlich so den ganzen Tag tun. Aber innerhalb der Beziehung, die wir haben, damit sie uns dann überhelfen können und uns per Masse mitsteuern können über Produkte, über Werbung, über was auch immer.
Weiß ich nicht. Also ich ich finde das spannend an Big Data ist ja beides. Also dass du einen riesigen Datenberg hast und dort Schlüsse ziehen kannst, die vorher nicht möglich waren, weil du diesen riesen Datenberg rumkorrelieren kannst bis zum geht nicht mehr. Und gleichzeitig sind die Daten aber so granular, dass du trotzdem jedem Einzelnen die personalisierte Werbung zuschreiben kannst. Also wenn ich der Tennisspieler bin, kriege ich halt Tennissocken und wenn du der Fußballspieler bist, kriegst du halt die Fußballsocken. Also es ist Google und denen ist es denen schon nicht egal.
Ich kriege aber leider immer das, was ich mir gerade gekauft habe.
Ja, ich auch. Das und das tröstet mich immer, weil ich mir so denke, okay, so weit ist es noch nicht. Wenn ich irgendwie, ja, wenn ich 3 Wochen lang immer mal geguckt habe, okay, was kostet das MacBook und irgendwann kaufe ich es dann aber und dann kaufe ich es vielleicht sogar bei Amazon, sodass Amazon wirklich weiß, okay, er hat es jetzt gekauft und dann wird es mir aber trotzdem noch ein halbes Jahr angezeigt. Da denke ich mir auch immer, okay, so weit, so nah ist die Dystopie doch noch nicht. Aber um zu deiner ursprünglichen Frage zurückzukommen, ich glaube tatsächlich, dass diese absolute Anonymität, die wir im Darknet haben, die halt wirklich, die ich so, klar, also Anonymität ist immer relativ, aber sozusagen, ich würde schon sagen, technisch gesehen ist das die höchste Stufe. Die brauchen aber wirklich nicht jeder so. Und interessanterweise ist für viele Journalistinnen und Journalisten in Krisengebieten heute, ist zum Beispiel Facebook und Google ist ein sehr, sehr beliebtes Tool, um sich zu anonymisieren, in Anführungsstrichen, weil sie sich eben vor dem anonymisieren, vor dem sie sich anonymisieren müssen, nämlich vor ihrem Staat. Denn Facebook kooperiert in diesen Ländern nicht mit den Staaten. Das heißt, Facebook hat zwar Daten über die, aber die geben die nicht raus. Und das reicht. Wo wir halt sagen würden, ey, das kann doch nicht sein, dass die Facebook nutzen, wo alle Daten anfallen, wo man halt sagen muss, naja, das ist, dort findet natürlich eine Art von Überwachung statt. Das ist eine Überwachung mit einem ganz anderen Ziel. Also gerade in Deutschland, wenn ich hier Sicherheitstrainings mache, dann kommen die Journalisten immer rein und dann mache ich immer ein sogenanntes Threat Modeling, wo man erstmal die eigenen Risiken identifiziert, wo man sich so selber Fragen stellt. Und wenn man vorher fragt, okay, was glaubt ihr eigentlich, was wird dabei rauskommen, so wer sind eigentlich eure größten Gegner? Und dann wird immer gesagt, so, naja, der Staat ist halt, wir leben ja hier in der Demokratie, alles gut so, aber Google und Facebook, so, die machen mich ja gläsern, das geht ja gar nicht so. Und am Ende kommt eigentlich bei fast allen immer raus so, was Google und Facebook über dich wissen, ist Stand heute nicht egal, aber überhaupt nicht so kritisch wie das, was Staaten über dich erheben können. Denn Google und Facebook ist tatsächlich ökonomisch nicht daran interessiert, was du als Journalist jetzt gerade tust. Nur in dem Sinne, dass sie dem Journalisten vielleicht ein Lehrbuch für eine gute Reportage oder so empfehlen. Aber nichts, was irgendwie im Sinne von geht von Kompromittierung des Informantenschutzes und so weiter. Wer dich in den Knast bringen kann, ist halt der Staat, auch in Deutschland, oder wer gegen dich ermitteln kann. Und die spannende Entwicklung, die wir halt sehen, ist, glaube ich, jetzt eher, und das ist vor allen Dingen eine politische Frage, wie lange sind denn diese kommerziell erhobenen Daten mit diesem Zweck der kommerziell erhobenen Daten, wie lange sind die denn noch alleine in den Händen der Unternehmen? Denn wir sehen natürlich schon, dass Sätze wie von Herrn Thomas de Maizière, es kann doch nicht sein, dass alle Leute was alles bei Facebook posten, aber unsere Sicherheitsbehörden nicht drauf zugreifen können. So. Das ist
ein billiger Taschenspieler.
Natürlich. Aber. Natürlich ist das ein billiger Taschenspielertrick, aber es leuchtet, also die Leute fragen sich ja, stimmt, kann doch wirklich nicht sein.
Die Polizei denkt auch so.
Genau. Die Polizei denkt auch so. Und da muss man natürlich sagen, nee, das ist ja genau, also es gibt ja nur eine Rechtfertigung, warum Google und Facebook so invasiv sein dürfen. Nämlich, weil es eben nicht geht, um Freiheitsrechte einschränken zu können und so weiter. Also sonst wäre das ja undenkbar, dass sie das dürften.
Wobei sich natürlich auch überlagert. Also Shoshana Zuboff würde natürlich sagen, der Surveillance Capitalism, der überlagert genau das. Also es ist auch irgendwann nicht mehr ganz klar, wann der Staat oder in der weitergedrehten Dystopie, wann was ist, also wann Google nicht oder Amazon nicht doch Polizeifunktionen übernehmen. Alexa wäre so ein Beispiel, wo die ersten Leute sich Gedanken machen, was ist das eigentlich, der digitale Zeuge in deinem Wohnzimmer oder so, ne? Und wo dann Graubereiche entstehen könnten.
Absolut, also und ich glaube, da hat sie auch, ich bin noch nicht ganz fertig, ja, mit dem.
Ich glaube, das Beispiel kommt nicht von ihr, aber
Genau, aber ich glaube, dass ihre Analyse ist natürlich extrem, extrem treffend darin und sie beschreibt es extrem gut und das ist auch etwas, wo ich mir auch in unserer politischen Arbeit bei Reportern an Grenzen zunehmend Gedanken mache über dieses Verschmelzen der ehemals getrennten Überwachungssilos, wie ich immer sage. Also du hast halt irgendwie so Schaubilder, wo die einerseits gibt es die kommerziellen, dann gibt es die Staaten, dann gibt es vielleicht noch so die, ich sag da immer Partisanen zu, also so diese, keine Ahnung, so die, wie jetzt der 20-Jährige, der irgendwie mal Daten sammelt so und aber auch einen großen Reputationsschaden damit erreichen kann. Der hat aber ganz andere Mittel sozusagen. Und man betrachtet das jetzt erstmal, wenn man das systematisieren will, sind das einfach 2 verschiedene oder 3 verschiedene Dinge. Aber das Spannende ist eben, dass halt alles zunehmend zu einem wird, sozusagen. Dass das am Ende ist ja auch letztlich für Facebook und Google und Amazon und so weiter, wenn am Ende die Bedingung ist, ihr dürft das nur weitermachen, wenn wir aber auch Zugriff auf die Daten bekommen, dann werden die Unternehmen das vermutlich machen, weil sie A, rechtlich gezwungen werden können. China. Und genau, und das B auch, also ökonomisch ist es denen ja egal, ob die Daten dann noch mit Strafverfolgern teilen, weil die sind kein ökonomischer Gegenspieler dafür. So. Und wenn das die Bedingung sein wird, damit sie ihr Geschäft weitermachen können, dann wird das auch passieren. Und das ist dann der wirkliche Gamechanger. Und dann müssen wir uns wirklich Gedanken machen. Und dann müssen wir, glaube ich, auch in der Lage sein, Techniken quasi in der Hosentasche zu haben, die uns dagegen schützen. Und da eben in die Zukunft geblickt, ist das im Moment nur das, was wir populär als Darknet bezeichnen. Das ist sozusagen eine Technologie, die, glaube ich, dann in 5 bis eher realistischerweise 10 Jahren fertig sein müsste.
Oder eben der Weggang von der Technologie für bestimmte Sachen komplett wieder analog zu werden.
Das halte ich für utopisch. Also es wird nicht passieren. Wenn wir auch das war, finde ich, eine der interessantesten Sachen, die Zuboff da skizziert, dass wir halt einfach dieser Welt nicht mehr entrinnen können, weil einfach der ökonomische Anreiz viel zu groß ist, alles zu technisieren, alles ans Internet anzuhängen, auch wo wir uns heute noch sagen, so, warum sollte denn mein Kühlschrank jetzt am Netz hängen? Ich brauche das gar nicht. Aber wenn es am Ende nur noch Kühlschränke gibt, die am Internet hängen, dann ist es halt so. Und ich habe gestern jetzt irgendwie im Radio gehört, dass jetzt einer Frau hier in Deutschland oder in Österreich wurde der Strom abgestellt, weil sie sich weigert, einen Smart Meter aus Datenschutzbedenken einbauen zu lassen. So. Und dann hat sie halt keine Wärme mehr in ihrer Wohnung, kann nicht mehr kochen. Und das natürlich, also dieses System kann einen enormen Druck aufbauen, dem du dich auch nicht mehr empfehlen kannst. Und
Journalisten. Vielleicht auch nicht willst. Also ich würde so sozialtheoretisch, zumindest verfolge ich die Figur, ja, wir brauchen keinen, was soll ich mit so einem Kühlschrank andererseits? Es wird nicht nur aufgedrängt, sondern es bestehen auch Bedürfnisse oder die Angebote werden angenommen, die dann wieder so eine Art Nachfrage erzeugen. Menschen finden das gut. Ich spreche von so einer Art Refeudalisierung. Man kann sich plötzlich Diener wieder leisten. Das ist auch eine schöne Sache. Distinktionsgewinne, die man davon hat durch die Digitalisierung. Und jeder Pöbel, jetzt unnett gesagt, kann sagen, ich befehlige die Welt sozusagen um mich rum. Das sind ja Smart Homes, nichts anderes als sozusagen Zauberlehrlinge, die du über die Optionsmaschine hier steuerst. So. Die Frage ist, wie die Interaktion aussieht zwischen dem Ding und dir, ob du der Herr bist oder hier Vorschläge kommen, die du nur noch auswählst. Also so, das macht das, finde ich, so kritisch. Also, aber es fällt sozusagen auf den Grund in so einer Art von Konsumkapitalismus, wo wir sagen, ja, das will ich auch, weil das bin ich.
Absolut, absolut. Und das, das ist ja auch bei Journalisten gar nicht anders. Die Digitalisierung hat ja zunächst einmal den Journalismus revolutioniert in einem positiven Sinne. Ja, das Internet ist ja wahnsinnig toll und alle sind ja erstmal euphorisch gewesen und immer noch euphorisch, weil es völlig neue Publika ermöglicht, weil es neue Darstellungsweisen ermittelt und so weiter. Und auch die Kommunikations- und Recherchetechnologien sind ja Wahnsinn. Ja, wir können ja viel besser, viel präziser recherchieren als früher. Und die spannende Frage ist halt, Punkt. Und deswegen glaube ich halt auch, dass wir mittlerweile so stark daran hängen, dass es unmöglich wäre, darauf zu verzichten. Also klar, einer der Tipps ist immer, ja, dein Handy ist ein Peilsender, dann nimm das halt nicht mit auf eine Recherchereise. Ja, aber das kannst du keinem, also das geht nicht. Du kannst keinem Journalisten heute sagen, lass dein Handy zu Hause bei einer zweitägigen Recherchereise. Das geht nicht. Dann ist Arbeit nicht mehr möglich. Und das wird sich verfestigen und verstetigen. Und ich glaube, da braucht es halt, und da bin ich selber auch, habe ich selber keine Lösung für, aber das, was du skizziert hast, das ist natürlich so die breite Masse, die natürlich auch nochmal, die auch Freiheitsrechte beansprucht und genießt und genießen muss. Aber natürlich so gerade so im täglichen Bewusstsein sich dem nicht so ganz bewusst ist, vermutlich, dass jetzt, wenn ich jetzt alles in meiner Wohnung irgendwie überwachbar mache, dass das vielleicht auch irgendwie nicht so gut sein kann oder so. Oder wo vielleicht auch mehr Leute sagen, auch völlig zu Recht so, Ja, sehe ich auch ein, aber für mich persönlich ist der Benefit größer und alles gut so. Würde ich auch persönlich sagen, kann man auch zu dem Ergebnis kommen, so, weil ja, nicht jeder ist ein, weiß ich nicht, ein großer Wirtschaftslenker oder ein Top-Journalist oder ein Anwalt oder ein Politiker, der von ausländischen Staaten überwacht werden kann. Ja, manche Leute sagen halt vielleicht, ich finde das irgendwie cool, mit Alexa morgens aufzustehen. So.
Konsum der Überwachung, sage ich dazu.
Genau.
Also nicht die Überwachung des Konsums, sondern wir konsumieren die Überwachung, finden das auch gut. Eltern überwachen ihre Kinder und sagen, das muss sein, das ist jetzt der Zeitgeist. Aber es ist der digitale Zeitgeist, es ist die neue Epoche, das neue Zeitalter, würde ich zumindest behaupten.
Genau, und die spannende Frage wird halt sein, was ist denn mit den gesellschaftlichen Teilgruppen, die quantitativ gesehen extrem klein sind? Ja, also wir haben, ich glaube, so in Deutschland so um die 100.000 Journalisten, Freie und so weiter, alles einbegriffen. Das ist ja eine extrem kleine Gruppe von 82 Millionen Menschen insgesamt. Und die brauchen aber, und auch von denen brauchen ja dann wahrscheinlich wiederum nicht ganz viele die krassesten Tools, um sich irgendwie vor dem syrischen Geheimdienst zu verstecken oder vom BND oder vor wem auch immer. Auch das sind dann, am Ende reden wir vielleicht über ein paar tausend Leute, wenn es hochkommt, wenn es wirklich hochkommt. Und die spannende Frage ist halt, die gesamte gesellschaftliche Entwicklung, die wir gerade skizziert haben, dass es sozusagen immer mehr wird und immer, wie auch immer, mehr das wollen, verhindert das quasi, dass diese wenigen, die aber einen extrem großen Nutzen für die Gesellschaft bringen, nämlich ne, Missstände aufdecken und so weiter, was man halt dem Journalismus so anheftet, was er im Idealismus, im Ideal alles so tut, ob das dann möglich bleibt, sich dem zu entziehen irgendwie, mit zum Beispiel den Technologien, die ich da so skizziert habe in dem Beitrag, oder ob das halt unmöglich wird. So. Und das ist eine Frage, die mich auf einer theoretischen Ebene sehr stark interessiert. Weil wenn das Letzte der Fall wäre, dass halt es heißt, okay, es geht nicht mehr so wie früher. Du kannst nicht mehr so Journalismus machen wie früher, weil die Umwelt das nicht zulässt. Ja, was heißt denn das dann für Journalismus? Haben wir dann auch einen anderen Journalismus oder erwandelt er sich? Passt er sich an mit dem Journalismus? Müssen wir manche Ansprüche, die wir an Journalismus stellen, vielleicht nicht abschaffen, aber zumindest mal relativieren? Also
ist auch die Frage, wenn er, also er ändert sich sicherlich, weil das wäre, nicht wahrscheinlich, dass sich der Journalismus nicht ändert. Die Frage ist, wie er sich ändert und ob er dann noch die gleiche Funktion, die du ja gerade skizziert hast, so erfüllen kann, oder ob er harmloser wird, irrelevanter, an den Rand gedrängt, marginalisierter oder so.
Ja, absolut.
Und die Wichtigkeit noch hat.
Genau, genau. Und das ist, glaube ich, schon eine wichtige Frage, die so in der Praxis extrem schwer zu fassend ist. Weil, also Konstantin von Notz, der Grünen-Politiker, sagt immer, Überwachung ist ein schleichendes Gift. Und das finde ich ein sehr gutes Bild. So, weil das ist halt, auch wir Journalisten merken das natürlich nicht im Alltag, wie natürlich sukzessive alles immer kontrollierbarer wird. Und sich dem mal bewusst zu machen, mal rauszunehmen und mal von oben quasi draufzuschauen, was passiert hier eigentlich gerade so und was mal in auch ja über mal Jahrzehnte gesehen, was verändert sich eigentlich?
Wobei ist natürlich interessant, weil wir leben in einer immer freieren und offeneren Gesellschaft. So, bleiben wir mal bei Deutschland und gucken uns das vor 200 Jahren an. 250 Jahren Entstehung des Nationalstaates, der auf Überwachung immer schon angewiesen ist. Also Daten sammeln ist nichts Neues.
Ja.
Ne? So, Nationen brauchten Daten. Wer ist Bürger? Sie stellten allerdings auch Pässe aus. Das gab es vorher auch nicht. Also sie machten Personen. So, du bekamst plötzlich Rechte und du warst jemand. Vorher warst du nichts. Und das ist ja in vielen Ländern der Welt heute noch so, da bist du einfach, du lebst und bist Mensch und kennst irgendwie, hast soziale Beziehungen, aber du existierst nicht im Sinne einer Bürokratie. Und der war enorm kontrollierend, Sozialkontrolle, enger Raum, die Wege waren nicht sehr weit, dein Mobilitätsradius war total eingeschränkt. So, 200 Jahre später, 2018, 19, da haben wir schon, leben wir in einer relativ offenen Gesellschaft, die Welt ist quasi in 24 Stunden einmal umfliegbar. Der Radius ist unheimlich groß und gleichzeitig haben wir auch so eine Totalisierung von Überwachung. Also so, ne, sind, ich weiß nicht, ob es ein Paradox ist oder parallele Entwicklungen sind oder widerstrebende Entwicklungen, das eine geht hoch, das andere geht runter. Aber es ist zumindest eine Frage, wo man hinterher sein müsste, sozusagen, was passiert. Ne? Wir reden über größere Gefahren, andererseits genießen wir auch enorme Freiheiten gleichzeitig.
Ich glaube auch, dass also dieses, was ja auch, ich sage jetzt mal in meiner Szene, also in der Aktivistenszene, so Datenschutzaktivistenszene im weitesten Sinne, haben wir gesagt, so dieses Überwachung wird immer mehr. Da bin ich immer so mittlerweile auch wirklich skeptisch zu sagen, so wird Überwachung wirklich mehr, weil der Anspruch, das, da würde ich dir völlig zustimmen, der Anspruch war doch immer da. Ich glaube, die Welt wird nicht mehr überwacht, sie wird einfach schlichtweg überwachbarer. Und deswegen wird uns das einfach viel präsenter. Also wir haben eine technologische Entwicklung, wo wir einfach immer mehr an Technologien hängen, die halt im Knopfdruck überwachbar sind. Und dann man dann auch überwacht werden kann.
Und wir betreiben Aktivitäten, die so leicht, weil man da so andocken kann. Also der gesamte Konsum und der gesamte Lebensweise. Da brauchst du ja nur mal einen Stecker reinstecken und ach, was macht der? Ah, ja, alles klar, der macht sowieso was Digitales. Da date ich dann ja mal mit.
So. Genau, genau. Die Frage wird aber trotzdem sein, oder das glaube ich halt schon, es ist nichts Neues, dass der Nationalstaat Daten will, aber es ist halt was Neues, in welcher Dimension er es haben kann. Und es ist auch schon etwas Neues, dass sozusagen wir jetzt ein Wirtschaftssystem geschaffen haben, so wie es Zuboff ja eben auch skizziert, das eben darauf angewiesen ist, das zu produzieren, das auch zu vergrößern. Das heißt, wir haben jetzt schon zwei große Player, einmal die Wirtschaft und einmal den Staat, die irgendwie ein Interesse daran haben. Das heißt, ich glaube, verändert sich vielleicht gar nicht qualitativ so viel im Anspruch, aber es verändert sich etwas in der Dimension. Und ich glaube, das ist jetzt nichts, was man per se sagen kann, irgendwie ja, gab es immer schon und müssen wir uns nicht so drum Gedanken machen. Richtig ist, dass, wenn wir jetzt beim Journalismus bleiben, dafür kann ich halt vor allen Dingen reden, Journalismus hatte immer schon damit zu kämpfen, dass er kontrolliert werden sollte.
Und auch von den Unternehmen, die ja durchaus staatenähnlich in manchen Ländern gegen Journalisten ja vorgehen.
Natürlich, ne? Natürlich. Heftig. Natürlich. Also ich habe, wir haben bei Reporter ohne Grenzen ein Stipendienprogramm für Journalisten und Journalistinnen aus Krisenregionen, denen ich dann so in 3-4 Monaten Intensivtrainings gebe in digitaler Sicherheit. Und ich hatte jetzt Ende letzten Jahres einen sehr beeindruckenden Kollegen aus Guatemala, einen Bürgerjournalist, der da halt diese ganzen, ja, wenn da westliche Konzerne sich da irgendwie in irgendwelche Energieriesen einkaufen und halt einfach mal so ein Dorf mit 100 Leuten einfach mal so vertreiben und die Journalisten, die darüber berichten, die sind natürlich Feinde, ja, und dann werden halt Privatdetektive auf die angesetzt und werden irgendwie in Hinterhalte gelockt, dann werden die halt einfach erschossen. So. Oder werden halt auch überwacht und so weiter. Und da dann natürlich auch, also in solchen Strukturen, kommst du dann halt schnell dahinter, okay, der Unternehmenslenker ist irgendwie der beste Kumpel vom Lokalgouverneur, der wiederum die Polizei kontrolliert. Und ja, also klar, also gerade in Autokratien ist es nichts völlig Neues. Das
aber Unternehmen, die leben heute digital und damit engt sich nicht, aber doch engt sich natürlich bestimmte Möglichkeiten weiter für sie ein.
Ja, absolut.
Das waren die Berichte aus Panoptopia. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und auf Wiedersehen.